Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute am Freitag, den 1. November 2019, in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Vizepräsident forderte das Landwirtschaftsministerium auf, die Verjüngung von Ölpalmrehabilitierung zu realisieren. Außenministerin Retno Marsudi betont regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft. Wirtschaftskoordinationsminister evaluiert Arbeitsleistung zur Stärkung interner Zusammenarbeit. Das Treffen der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft erörtert die Industrie 4.0. Indonesien unterzeichnet das ASEAN-Protokoll zur Lösung der Konflikte. Indonesien verkauft CN 235 an Nepal. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin fordert das Landwirtschaftsministerium auf, das Ölpalmrehabilitierungsprogramm zu realisieren, um die Produktivität und Konkurrenzleistungsfähigkeit der indonesischen Ölpalmindustrie zu verbessern. Das sagte der Vizepräsident gestern den 31. Oktober bei der Eröffnung der 15. Internationalen Palmölkonferenz und der 2020 Price Outlook auf Nusa Dua, Bali. An der vom 31. Oktober bis zum 1. November stattgefundenen Konferenz nahmen 1.500 Delegierten aus 18 Ländern teil. Nach der Meldung der Indonesian Nachrichtenagentur Antara erklärte Ma'ruf Amin weiter, die indonesische Regierung setzte sich dieses Jahr zum Ziel, Ölpalmplantagen auf 185.000 Hektar zu rehabilitieren. Laut ihm solle die Regierung die Ölpalmindustrie unterstützen, um den weiterhin unsicheren globalen Herausforderungen entgegenzutreten. Diese Industrie leiste einen großen Beitrag für die nationale Wirtschaft. Letztes Jahr erreichten die Devisen aus dem Palmölexport einen Ertrag von 270 Billionen Rupiah. Bei dieser Gelegenheit fuhr der Vizepräsident fort, dass die Regierung der Dorfgenossenschaft KUD, die ihre Produktion steigere, eine Auszeichnung verleihen werde. Eine umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft habe große Wirtschaftsintegrationskräfte. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am 30. Oktober der Presse im Präsidentenpalast in Jakarta nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara. Sie umfasse 10 ASEAN-Länder plus Japan, Südkorea, China, Indien, Neuseeland und Australien. Die Außenministerin fuhr fort, die Kräfte innerhalb dieser Partnerschaft würden von der Einwohnerzahl in den jeweiligen Ländern bestimmt. Indonesien stelle aber dabei immer die nationalen Interessen in den Vordergrund. Außerdem werbe Indonesien weiterhin auch bei allen Partnerländern für strategisches Vertrauen. Der Koordinationsminister für Wirtschaft Airlangga Hartarto stärkt die interne Zusammenarbeit durch die Evaluierung der Leistung verschiedener vorrangiger Programme im Jahr 2019 und die Prüfung der Vorschläge für wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen im Jahr 2020. Der Sekretär des Wirtschaftskoordinationsministeriums Susi Wiono sagte am Mittwoch, den 30. Oktober in Jakarta, dass dies dazu diene, die Wirtschaftslage zu identifizieren, die entstehenden Fragen zu hören und die Regierung zu informieren, um entsprechende Maßnahmen vorzubereiten und nach Alternativen zu suchen. Susi Wiono fuhr fort, verschiedene Sektoren, die vom Minister Airlangga Hartarto erörtert worden seien, umfassten die Mikrowirtschaft, Nahrungsmittel, Energie, Arbeitskräfte, Infrastruktur und internationale Wirtschaft. Bei dem Treffen des Rats der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft brachte Indonesien einige wichtige Fragen wie die digitale Wirtschaft und die Industrierevolution 4.0. Das Treffen war ein Teil des 35. ASEAN-Gipfeltreffens. Der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft, Airlangga Hartarto, leitete die indonesische Delegation. Er wurde von dem indonesischen Handelsminister Agus Suparmanto begleitet. Indonesien schlägt vor, dass Branchenfragen, die sehr umfassend und branchenübergreifend sind, von Brancheninstitutionen behandelt werden können, die sie im Rahmen des Rates der Wirtschaftsgemeinschaft ASEAN mit der Industrie befassen. Minister Airlangga teilte am Donnerstag, dem 31. Oktober in Bangkok, Thailand, nach dem Treffen der Presse mit, Indonesien habe die Aufnahme eines Sektors beantragt. Und derzeit sei die Branche noch nie branchenübergreifend eingebunden, da dies Teil der Umsetzung des Fahrplans für Industrie 4.0 sei. Die Wirtschaftsminister von 10 ASEAN-Ländern, einschließlich des indonesischen Handelsministers Agus Suparmanto, unterzeichneten am Donnerstag, dem 31. Oktober in Bangkok, Thailand, das ASEAN-Protokoll über den Mechanismus zur Lösung der Konflikte. Die Unterzeichnung war ein Teil der 35. ASEAN-Gipfelkonferenz. Minister Agus Suparmanto teilte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, wenn die ASEAN-Länder die Konflikte hätten, könnte der Mechanismus die Kommunikation zwischen den ASEAN-Ländern erleichtern, bevor sie die höhere Stufe betreten. Bekannt als das Vientiane-Protokoll, das 2004 als Anhang zu Bali-Concord des Zweiten verabschiedet wurde, zielt das Dokument darauf ab, die Umsetzung wirtschaftlicher Vereinbarungen und eine rasche Beilegung wirtschaftlicher Streitigkeiten sicherzustellen. Seitdem ist das Protokoll von 46 Abkommen auf 105 Abkommen angewachsen. Indonesien hat den Erfolg, in die nicht traditionellen Märkte Südasiens einzutreten. Dazu konnte Indonesien das Flugzeug von TUP CN-235-220 nach Nepal exportieren. Das von der staateigenen Flugzeugindustrie Indonesien PT Dirgantara Indonesia PTDI hergestellt wurde. Das indonesische Außenministerium teilte am Donnerstag, dem 31. Oktober, in Jakarta der Presumit, das Flugzeug CN 2320 von Bandung nach Kathmandu, Nepal geschickt wurde. Planmäßig wird es am 2. November 2019 in Kathmandu ankommen. Das Flugzeug kostet 30,5 Millionen US-Dollar. Das Flugzeug wird als Mehrzwecktransportmittel eingesetzt. Indonesien und Nepal hatten im Jahre 2017 in Kathmandu den Verkaufsvertrag für dieses Flugzeug unterzeichnet. Der Direktor von PTDI, Elvien Guntoro, wohnte am Mittwoch, dem 30. Oktober, in Bandung der offiziellen Sendungszeremonie bei. Dabei sagte er, dass in Indonesien hergestellte Flugzeug von der nepalischen Armee benutzt werde. Dies zeige das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft auf die indonesischen Produkte, sagte Elvien Guntoro weiter. Im Zufolge sei Nepal das 23. Land in der Welt und das 2. Land in Südasien nach Pakistan, das das Flugzeug CN-235 benutze. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 10.688,65 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.249,06 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.051 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66-80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Neue Runde des Gipfeltreffens von Amerika, Asien und Ostasien, die Auferstehung der indopazifischen Kräfte, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das Gipfeltreffen von USA, Asien und der das Gipfeltreffen von USA, Asien und Ostasien werden vom 3. bis 4. November 2019 in Bangkok, Thailand stattfinden. Das Weiße Haus berichtete, dass der US-Präsident Donald Trump den Assistenten des Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen Robert J. O'Brien als seinen Sondergesandten beauftragt habe, dem Gipfel beizuwohnen. O'Brien wird vom US-Handelsminister Wilbur Ross begleitet. Er wird der Seniorvertreter der US-Regierung beim jährlichen 2. Indo-Pazifischen Wirtschaftsforum in Bangkok sein. Der Handelsminister Ross wird auch vom 3. bis 8. November 2019 eine Exekutivhandelsmission nach Thailand, Indonesien und Vietnam leiten. Dies ist interessant zu erwähnen. Sogar hat der frühere US-Präsident Barack Obama ab 2011 regelmäßig dem Treffen, mit Ausnahme von 2013 beigewohnt, da zu diesem Zeitpunkt es ein Inneninteresse gab. Währenddessen wählt der Präsident Donald Trump lieber aus, an dem Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperationsforum APEC in Chile teilzunehmen, da das Forum sich auf Wirtschaftsfragen fokussiert. Es bleibt zu hoffen, dass das APEC-Forum die Spannung des Handelskrieges mit China beruhigen könnte. Könnte die Abwesenheit von Präsident Donald Trump ein Signal für die Notwendigkeit einer dritten Macht im asiatisch-pazifischen Raum sein? Einige asiatische Diplomaten analysierten, dass die Abwesenheit der obersten Führung beim Treffen in Bangkok erhebliche Auswirkungen auf das Auftreten von Unzufriedenheit in der Region, die sich Sorgen um den wachsenden Einfluss Chinas macht, haben würde. Obwohl dies in den letzten Jahren nicht geleugnet werden kann, kommen die Vereinigten Staaten nach den Spannungen im Südchinesischen Meer weiter näher an Asien-Mitgliedsländer wie die Philippinen. Dies hat bewirkt, dass das Pentagon einen Zugang für den Bau von Militäreinrichtungen erhalte. Darüber hinaus kommen die USA auch mit Vietnam näher. Beide Länder verhalten sich vorsichtig auf China. Ansonsten wird das ASEAN-Gipfeltreffen ein wichtiger Momentum für die 10 ASEAN-Mitgliedsländer und Ostasien sein. Der Generaldirektor für die ASEAN-Zusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums, Jose Tavares, erklärte, dass bei diesem Treffen einigen Fragen wie das Problem des Südchinesischen Meeres, die indopazifische Exposition, Kunststoffe oder giftige Abfälle und Waldbrände in Indonesien sowie Terrorismus erörtert werden. Bei diesem Treffen wird der indonesische Präsident Joko Widodo das indopazifische Konzept ausrichten. Im letzten Jahr hielt Präsident Joko Widodo auch eine Präsentation über dieses Konzept. Bei der nächsten Gelegenheit wird er die Vervollständigung der Erklärung übermitteln und die ASEAN-Partnerländer zu der umfassenden Zusammenarbeit einladen. Wir hoffen, dass Indonesien als Motor von Indo-Pazifik einen Momentum bei diesem Treffen nehmen, nach alternativen Kräften und nach indopazifischem Mittelweg inmitten des Deadlocks des Handelskrieges zwischen China und den Vereinigten Staaten zu suchen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 1. November ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit der Veröffentlichung der Geldeinheit von 100.000 Rupiah. Am 1. November 1999 veröffentlichte die Zentralbank Bank Indonesia die Geldeinheit von 100.000 Rupiah als offizielles Zahlungsmittel. Das Geld wird aus Polymer produziert. Dieser Stoff ist haltbar und sehr schwierig zu verfälschen. Um einen Betrug zu hindern, ist das Geld mit dem Element gegen die Fälschung ausgestattet worden. Dieses Element ist sichtbar und berührbar, sodass die Gesellschaft in Indonesien gut mit dem Geld umgehen kann. Auf einer Seite des Scheines ist das indonesische Parlamentsgebäude abgebildet. Die Geldeinheit von 100.000 Rupiah hat das Bild des ersten Präsidenten und des Vizepräsidenten Soekarno-Hatta und ist das zweite Polymergeld, das von Indonesien herausgegeben wird. Am 1. November 1952 ereignete sich die erste Wasserstoffbomben-Explosion. Nach der Verwendung der Bombe mit der großen Macht, die den Pazifischen Krieg im Jahre 1945 beendete, machten die USA zum ersten Mal die thermonukleare Bombenprobe. Diese Bombe wurde mit dem Namen Mike genannt. Die amerikanische Regierung machte die Bombenprobe im Atoll von Eniwetok in der Nähe der Insel Marshall im Pazifik. Die Sprengkraft dieser Bombe war 1000 Mal als die Atombombe in Hiroshima. Obwohl diese Bombe eine große Stärke hatte, verließ aber der Effekt keine Spur. Thank you. Wir schließen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalen Innovationstag. Der 1. November 2010 wurde zum Nationalen Innovationstag festgelegt. Das soll dazu dienen, die innovative Kultur zu fördern und von Oberhäuptern und Unternehmen zu entwickeln. Das ist eine Arbeit, die eine große Verpflichtung mit sich bringt, denn die Oberhäupter sollen jede Person fördern, die innovativen Ideen zu produzieren und ihnen den Hinweis zu zeigen, wie diese innovativen Ideen implementiert werden können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekat aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata.
Das war das Lied mit dem Titel Aku Pasti Kembali oder Ich will sicherlich zurückkehren, gesungen von Ratu. Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 1. November ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit der Veröffentlichung der Geldeinheit von 100.000 Rupiah. Am 1. November 1999 veröffentlichte die Zentralbank Bank Indonesia die Geldeinheit von 100.000 Rupiah als offizielles Zahlungsmittel. Das Geld wird aus Polymer produziert. Dieser Stoff ist haltbar und sehr schwierig zu verfälschen. Um einen Betrug zu hindern, ist das Geld mit dem Element gegen die Fälschung ausgestattet worden. Dieses Element ist sichtbar und berührbar, sodass die Gesellschaft in Indonesien gut mit dem Geld umgehen kann. Auf einer Seite des Scheines ist das indonesische Parlamentsgebäude abgebildet. Die Geldeinheit von 100.000 Rupiah hat das Bild des ersten Präsidenten und des Vizepräsidenten Soekarno-Hatta und ist das zweite Polymergeld, das von Indonesien herausgegeben wird. Am 1. November 1952 ereignete sich die erste Wasserstoffbomben-Explosion. Nach der Verwendung der Bombe mit der großen Macht, die den Pacifischen Krieg im Jahre 1945 beendete, machten die USA zum ersten Mal die thermonukleare Bombenprobe. Diese Bombe wurde mit dem Namen Mike genannt. Die amerikanische Regierung machte die Bombenprobe im Atoll von Eniwetok in der Nähe der Insel Marshall im Pazifik. Die Sprengkraft dieser Bombe war 1000 Mal als die Atombombe in Hiroshima. Obwohl diese Bombe eine große Stärke hatte, verließ aber der Effekt keine Spur. Wir schließen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalen Innovationstag. Der 1. November 2010 wurde zum Nationalen Innovationstag festgelegt. Das soll dazu dienen, die innovative Kultur zu fördern und von Oberhäuptern und Unternehmen zu entwickeln. Das ist eine Arbeit, die eine große Verpflichtung mit sich bringt, denn die Oberhäupter sollen jede Person fördern, die innovativen Ideen zu produzieren und ihnen den Hinweis zu zeigen, wie diese innovativen Ideen implementiert werden können. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Terkendali dirimu telah memilih yang lain. Ku tak mampu merestui, ku tak rela lepaskan dirimu. Ku tak mampu. Jangan lupakan janjimu sejak semua rasa, dan tak satu pun kau mengerti tentang kita. Oh, kau hitamkan janji yang putih, kau hitamkan semua rasa, dan kau pun lupa segalanya tentang cinta.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Das Wort das Lied mit dem Titel Janji Putih oder Weißes Versprechen von Ressa Herlambang. Sie sind noch bei uns, der Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Ihnen Bubur Madura vor. Liebe Zuhörer, der Bubur, ein Brei, ist eine bekannte indonesische Spezialität. Es wird aus Reis und verschiedenen Mehlosten hergestellt. Es gibt verschiedene Arten von Bubur mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Einzigartigkeiten, je nach den Regionen, wo er gekocht wird. Es gibt den süßen und den salzigen Brei. Diese Spezialität können Sie in verschiedenen Städten in Indonesien finden, wie zum Beispiel in Surabaya in der Provinz Ostjava. Wenn Sie die Stadt Surabaya besuchen, sollten Sie den sogenannten Bubur Madura, den Madura Brei, ausprobieren. Zuhörer, der Bubur Madura ist eine Mischung aus verschiedenen Brei-Sorten, wie unter anderem Bubur Sumsum, Bubur Candil, Bubur Ketan Hitam und Bubur Mutiara. Bubur Sumsum wird aus Reismehl hergestellt. Der aufrund geformte Bubur Candil aus Krebreis und gekochten Süßkartoffeln. Bubur Ketan Hitam wird aus schwarzem Krebreis hergestellt und Bubur Mutiara mit Mutiara Mehl. Bei Servieren dieser Brei fügt man diesen Kokosmilk und Palmzuckerpasta hin. Das ergibt einen sehr leckeren Geschmack. Jeder, der diese Brei ausprobiert, möchte diese Spezialität wieder essen. In Surabaya können Sie Bubur Madura auf dem Markt Atom kaufen. Dieser Markt liegt im Erdgeschoss des Marktgebäudes. Dort können Sie einige Verkäufer finden, die schon Dutzende von Jahren Bubur Madura verkaufen. Bubur Madura wird normalerweise am Morgen als Frühstückmenü verkauft. Die Verkäufer von Bubur Madura verkaufen auch einige traditionelle Süßigkeiten und Waren zum Naschen, wie unter anderem Klanting, Lupis, Ketan Putih, Jongkong, Talam, Tiwo und Biji Salak. Sie werden größtenteils aus Tapioca Mehl hergestellt. Liebe Hörer und Hörer, das war das Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Bubur Madura. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Sayang ada mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu temani air mataku, teteskan lara merajut asa menjalin.
Das war das Lied mit dem Titel Cinta kann membawamu pergi oder Liebe bring dich weg, vorgetragen von Reza. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3,320 kHz on live stream www.voanews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über die Schüler in Malang, die Schizophrenie Erkennungsanwendung erstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Schizophrenie ist eine psychische Störung, die bei vielen Menschen auftritt, aber häufig ignoriert wird. Der Hauptfaktor, der die Ursache ist, ist die Unwissenheit oder Bewusstlosigkeit von jemandem, der an Schizophrenie leidet. Vor diesem Hintergrund haben Schüler von Mancuai Malang eine Anwendung erstellt, mit der die Möglichkeit einer Schizophrenie direkt identifiziert werden kann. Die Anwendung, die von Rizka Fajriana Putri Ramadhani, Rahmah Nurdiana und Fator Rahman erstellt wurde, verwendet eine Berechnungsbox mit dem Ziel, eine Schizophrenie frühzeitig zu erkennen. Schizophrenie wird durch eine Störung im Gehirn verursacht, wenn sie eine Person im Mutterleib befindet. Früherkennung, sagte Rizka, wird sehr selten durchgeführt, weil die Erkennung von Schizophrenen bisher durch Befragungen von autorisierten Angehörigen der Gesundheitsberufe erfolgt. Ein solches Erkennungssystem wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem sind mehr Mittel erforderlich. Diese Anwendung ist eine Alternative zur Überprüfung von Schizophrenie mit Hilfe eines Fingerabdrucks. Rizka erklärte, dass alles mit Hirnstörungen beginnt, die auftreten, wenn sie eine Person im Mutterleib befindet. Die Entwicklung des Gehirns während der Schwangerschaft fällt mit der Bildung von Fingerabdrucksmustern zusammen. Es wird vermutet, dass eine aus verschiedenen Gründen unvollständige Gehirnentwicklung die Fingerabdrücke beeinflusst. Somit kann unterschieden werden, dass der Fingerabdruck einer normalen Person und der Fingerabdruck von jemandem, der an Schizophrenie leidet. Die Anwendung mit dem Namen Maus Applikation wurde 2019 auf der internationalen Ausstellung für junge Erfinder im ISBSD veröffentlicht. Bei der Entwicklung dieser Anwendung nahmen Rizka und das Team zufällig eine Stichprobe von 1000 Personen. Sie arbeiteten eng mit den regionalen Krankenhäusern in Malang zusammen, um Fingerabdrücke und ihre Verbindungen zur Schizophrenie zu identifizieren. Bei der Entwicklung dieser Anwendung nahmen Rizka und das Team zufällig eine Stichprobe von 1000 Personen. Sie arbeiteten eng mit den regionalen Krankenhäusern in Malang zusammen, fingerabdrukke un ihre Verbindungen zur Schizophrenie zu identifizieren. Aus den Probeergebnissen ergab sich, dass Fingerabdrucke zwischen Schizophrenen und Nicht-Schizophrenen völlig unterschiedlich sind. Bewiesen, dass der Unterschied mit 95-99% sehr signifikant ist. Rizka erklärte, der Unterschied, der bei Menschen mit Schizophrenie auftritt, ist, dass die Ergebnisse von Fingerabdrucken nie vollständig oder eindeutig sind. Es gibt jedoch eine Dicke, die die Segmente des Fingerabdruckmusters trennt. Sie hoffen, dass die Mausapplikation zum Wohle der Gesellschaft bei der Erkennung von Schizophrenie entwickelt werden kann. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, dieses Mal präsentiere ich ein Lied aus Ostjava mit dem Titel Cublak Cublak Suang. Dieses Lied beschreibt, wie man einen echten Satz Cublak Suang oder ein echtes Glück erlangen kann. Die Menschen müssen sich von der Liebe für weltliche Besitztümer freimachen, die Mitmenschen nicht erniedrigen und immer ihr Gefühl und ihr Gewissen schärfen. Dieses populäre Lied als Kinderspiel auf Java wurde von einem der neuen Verbreiter des Islams, Wali Songo, und von Sunaringiri, der für seine traditionellen Spiele und Lieder berühmt war, im Jahr 1442 als Medium zur Verbreitung des Islams komponiert. Cublak Cublak Suang wurde mit dem Ziel erfunden, die Lehren des Islams mit einem von Lied begleiteten Spiel zu verbreiten. Der Rhythmus mit traditionellen indonesischen Musikinstrumenten wird jetzt mit elektronischer Musik kombiniert. Liebe Horrorfreunde, das ist die Musikgruppe A Design Indonesia mit dem Lied Cublak Cublak Suang in der Remix Version. Gute Unterhaltung.
Cublak-cublak suang, suang ni tinggal lenter, mambu ketundung kudel, pak kempule ralere sopong, guyun dele ake sir, sirpong dele kopong, sir, sirpong dele kopong. Cublak-cublak suang, suang. Sirpong dele kopong, sir, sirpong dele kopong. cubrak suang suang ni tinggal lenter mambu ketundung kudel pak kempole ralere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong cubrak cubrak suang.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.